Ich habe mein Predigttitel, Thema Gottes Zufall genannt. Und ihr werdet überrascht sein, in welchem Zusammenhang ich das Ganze denn aber packen werde. Und zwar möchte ich bei Josef anfangen. Und wir lesen aus 1. Mose 37 ab Vers 1. Jakob aber wohnte im Lande, in dem sein Vater ein Fremdling gewesen war, im Lande Kanaan. Und dies ist die Geschichte von Jakobs Geschlecht. Josef war 17 Jahre alt und hütete mit seinen Brüdern die Schafe. Er war ein Gehilfe bei seinen, Josef war und alt und hütete mit seinen Brüdern die Schafe. Er war Gehilfe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, den Frauen seines Vaters, und er hinterbrachte ihrem Vater ihre üble Nachrede. Israel aber hatte Josef lieber als alle anderen Söhne, weil er der Sohn seines Alters war, und machte ihm einen bunten Rock. Als nun seine Brüder sahen, dass ihn ihr Vater lieber hatte als alle seine Brüder, wurden sie ihm Feind und konnten ihm kein freundliches Wort sagen. Und Josef hatte einen Traum und sagte seinen Brüdern davon, da wurden sie ihm noch mehr Feind. Denn er sprach zu ihnen: Hört doch, was mir geträumt hat. Siehe, wir banden Garben auf dem Felde, und meine Garbe richtete sich auf und blieb stehen, aber eure Garbe stellten sich ringsherum und neigten sich vor meiner Garbe. Da sprachen seine Brüder zu ihm: Willst du unser König werden und über uns herrschen? Und sie wurden ihm noch mehr Feind um seines Traumes und seiner Worte willen. Und er hatte noch einen zweiten Traum, den erzählte er seinen Brüdern und sprach: Ich habe noch einen Traum gehabt. Siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne neigten sich vor mir. Und als er das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, schalte ihn sein Vater und sprach zu ihm: Was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Sollen denn ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und vor dir niederfallen? Und seine Brüder ereiferten sich über ihn, aber sein Vater behielt diese Worte. Interessante Sache, ich werde gar nicht weiter darauf eingehen, nur dass wir mal so dieses Grundsätzliche, den Kontext begreifen. Er ist der Zweitjüngste, er ist der Sohn von seinem alten Herrn, also der Sohn von Jakobs, den er im Alter bekommen hat. Da ist sowas wie nochmal eine besondere Zuneigung. Und das kriegen auch alle anderen mit. Und das macht die ganze Sache nicht unbedingt einfacher für Josef. Und kein Wunder, vielleicht hat er auch öfters sowas wie Mobbing erfahren von seinen Brüdern, wenn der Vater nicht in der Nähe war. Und dass so einer vielleicht ähnlich wie die deutsche Rockgruppe so in sich dieses aufgebären hat: Eines Tages werde ich mich rächen und ich werde das Ganze, und ihr werdet mich... Das ist irgendwie menschlich nachvollziehbar. Und für die Menschen drumherum war nicht unbedingt erkennbar, und das steht hier auch nicht: War es ein Traum Gottes, eine Vision Gottes, oder war es einfach aus dem eigenen Schmerz heraus so: Euch zeige ich es allen. Auf jeden Fall hat er geträumt, und obwohl der Vater ihn dafür eigentlich gescholten hat, heißt es, der Vater behielt diese Worte. Interessant, ähnlichen Wortlaut hören wir, als Maria dem Engel oder der Engel der Maria begegnet ist, dass sie das Ganze, die Begegnung und so erlebt hat. Und dann heißt es, sie behielt diese Worte in ihrem Herzen. Manchmal brauchen wir Weisheit, um vielleicht auch an was hinzuhören und zu denken: Da war was. Ich möchte es für mich abspeichern, weil vielleicht kommt da mal noch mal was. Und dann möchte ich mich dran erinnern. Auf jeden Fall, um diese Zwischengeschichte abzukürzen, Die Brüder waren unterwegs. Josef sollte gucken, wie es ihnen geht. Er kommt von Weitem. Die Brüder, die ihn eh schon hassen, haben überlegt, ihn umzubringen. Judah hat dann gesagt, nee, das machen wir nicht. Sie haben ihn als Sklave nach Ägypten verkauft. Und da kam er als Sklave in das Haus des Potiphars. Und da lesen wir 2. ab 1. Mose 39, ab Vers 1. Josef wurde hinab nach Ägypten geführt und Potiphar, ein Ägypter, der Kämmerer des Pharaos und Oberster der Leibwache, kaufte ihn von den Ismaeliten, die ihn hinabgebracht hatten. Josef, der vorher wie ein Königskind gelebt hat, mit sämtlichen Privilegien von Beruf Sohn, würden wir sagen, wird auf einmal in eine Rolle hineingepresst als Sklaven. Er wusste sicher, was einen Sklaven so erwarten. Und Sklaven waren zu der Zeit auch damals auch in dem Volk Israel nicht unbekannt. Und er wird da verkauft zu einem ranghohen Menschen. Das war keiner, der so ein kleines Häuschen hatte irgendwo in der Nähe vom Pharao, sondern es heißt, er war der Kämmerer, also das heißt, der über den Finanzen und über als Oberster der Leibwache war er sowas wie der Oberste vom Geheimdienst. Das war so der CIA-Chef vom Pharao. Und der aber auch gleichzeitig Finanzminister war. Also mehr Einfluss geht gar nicht mehr. Und der kauft den auf dem Markt als Sklaven. Und dann heißt in Vers 2, und der Herr war mit Josef, sodass er ein Mann wurde, dem alles glückte, heißt in der neuen Luther-Übersetzung von 2017. Man könnte auch nach anderen Übersetzungen, dem alles gelang. Und er war in seines Herrn des Ägypters Haus. Und der Herr sah, und sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war. Und alles, was er tat, ließ der Herr in seiner Hand glücken oder gelingen, so dass er Gnade fand in seinen Augen und sein Diener wurde. Also sein persönlicher Diener wurde. Er setzte ihn über sein Haus und alles, was er hatte, gab er in seine Hände. Und von der Zeit an, da er ihn über sein Haus und all seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josef willen. Und es war lauter Segen des Herrn in allem, was er hatte, zu Hause und auf dem Feld. Darum ließ er alles in Josefs Händen, was er hatte, und kümmerte sich selbst um nichts außer um das Essen, um das, was er aß und trank. Josef, geliebt von seinem Vater, gehasst von seinen Brüdern, Träume, Gott hat was Besonderes mit mir vor. Verstoßen von seinen Brüdern, als Sklave verkauft. Es gab wahrscheinlich wenig Demütigeres, als Sklave verkauft zu werden. Und zu dem Zeitpunkt war Josef circa 17 Jahre alt, nach unserer heutigen Vorstellung eigentlich noch echt ein Kind. Es war echt ein Kind. Aber was fällt uns hier auf? Es heißt in Vers 2, und der Herr war mit Josef. Wir müssen ganz klar realisieren und sagen, die Fakten sprechen nicht dafür, dass es Josef gut ging. Es geht ihm eher ziemlich schlecht. Er vermisst seinen Vater, er vermisst sein Zuhause, er war alleine in der Fremde. Die Umstände sehen alles andere aus als gut. Und dann denke ich so, unser Gottesverständnis ist ein anderes. Stell dir mal vor, du würdest jetzt die Rolle mit Josef tauschen. Würdest du von dir aus sagen, nur weil du Dienst nach Anweisung machst und das vielleicht auch ein bisschen mit mehr Engagement wie die anderen, boah, mit mir ist echt Gott. Mit mir ist echt Gott. Würde das, oder würden wir sagen, nee, Gott hat, warum hat Gott das zugelassen? Hat er mir nicht größere Träume geschenkt? Wo habe ich gesündigt, dass ich, ja klar, ich war hochmütig, deswegen, das würden wir schnell die Logik haben. Das musste quasi ihm Gott zeigen, um ihn zu demütigen. Wisst ihr, ich glaube nicht, dass Gott einer ist, der uns so schnell da eine Art Retourkutsche gibt. In dem Gespräch mit den Freunden von dem Todesfall der Familie, da merke ich schon, die fragen auch, warum passiert das? Und es kommen anklagende Schuldgefühle. Hätte ich doch mein Kind abgeholt, hätte ich doch das so gemacht, wäre der Zug doch, der da sonst auch immer verspätet kommt, einfach verspätet gekommen. Dass Josef für sich wahrscheinlich empfunden hätte, Gott ist mit ihm, fällt uns eigentlich schwer. Aber was auffällt, ist, dass es auffällt. In Vers 2 heißt es, und Josef war mit ihm, weil er, weil ihm alles glückte oder gelang. Und das Interessante ist, denn in Vers 3 wird es quasi wie nochmal wiederholt, weil da heißt es denn, und sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war. Und alles, was er tat, ließ der Herr in seiner Hand glücken. Josef hätte allen Grund gehabt, deprimiert zu sein, voller Selbstmitleid zu sein. Er hätte sich aufgrund der Umstände in Depressionen stürzen können und verzweifeln. Aber er hat es nicht getan. Und wisst ihr was? Ich bewundere ihn dafür. Als junger Kerl hat er sich so benommen, dass sein Chef das gemerkt hat. Hat mein Chef bemerkt, dass Gott mit mir ist? Hat dein Chef das schon bemerkt, dort wo du arbeitest, dass Gott mit dir ist? Hier passiert etwas Erstaunliches. Obwohl alles unfair war und Josef nicht schuld war für die Situation, hat Josef so gelebt, dass sein Chef bemerkte, dass Gott mit ihm war. Was für ein Zeugnis. Und wahrscheinlich war Josef nur einer von einigen hunderten Sklaven. Und doch bemerkte Potiphar, dass mit seinem Sklaven etwas anders war. Bemerken unsere Chefs an unserer Haltung und unserer Arbeit, dass der Herr mit uns ist? Die einzige Schnittmenge, die Josef und Potiphar hatten, war, wenn Josef arbeitete. Und Potiphar sah im wahrsten Sinne des Wortes, dass Gott mit Josef war. Das war nicht am Sonntagmorgen im gesalbten Gottesdienst. Es war nicht, während er so beim Kerzenschein zum Hauskreistreffen die Bibel aufgeschlagen, sich so über die Plätzchen hermacht. Oder was auch immer im Hauskreis esst, sondern es war am Montagmorgen um 5 Uhr und es war wahrscheinlich am Samstagabend um 10 Uhr und dazwischen auch noch. Und wahrscheinlich können wir davon ausgehen, dass er die Ägypten waren ja nicht Juden, die hatten ja keinen Sabbat, es war eine 7-Tage-Woche, 12 bis 18 Stunden arbeiten. Und dann nicht ins eigene gemachte Bett, sondern irgendwo bei den Sklaven liegen. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Und Josef wurde letztlich zum Verwalter in diesem Haus. Da können wir von ausgehen, das, was wir hier in ein paar wenigen Versen lesen, das ist nicht so innerhalb von 10 Tagen passiert. Obwohl uns 10 Tage auch schon, sagen wir, gefühlt ziemlich lang vorkommen würden, das selber auszuhalten, um nicht zu verzweifeln. Sondern hier braucht es echt einen Prozess des Zeigens, dass dort, wo Josef Dinge angepackt hat, dass die gelungen sind. Wir hüpfen jetzt mal ins Neue Testament und gehen in Lukas 16, ab Vers 10 heißt es, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Das ist eigentlich eine interessante Kombination, die Jesus hier bringt. Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an den einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht, Gott dienen und dem Mammon. Das alles hörten die Pharisäer, die am Geld hingen, und sie spotteten über ihn. Und er sprach zu ihnen, ihr seid, die ihr euch selbst rechtfertigt vor den Menschen, aber Gott kennt euer Herz. Das, was hoch ist bei den Menschen, das ist ein Gräuel vor Gott. Es geht heute Morgen um die Haltung, die wir Christen im Job, im Beruf oder in der Arbeit haben. Wie sagte einer, ich habe 3 Probleme, ich habe keinen Job, keinen Beruf und keine Arbeit. Es geht heute um unser alltägliches Zeugnis auf oder in der Arbeit. Und die erste Frage, die sich mir da stellt, ist, warum arbeiten wir? Warum arbeitest du? Ich habe letzte Woche eine Kabarettistin gehört, die hat irgendwas mit Diplom-Verwaltungsschnickschnacke studiert gehabt und bei irgendeiner Bank im mittleren Management. Und die propagiert und sagt, Leute, wir sollten das mit Hartz IV und was da alles drumherum ist, alles abschaffen. Wir sollten ein Grundgehalt von 1.700 Euro einführen, das jeder bekommt. Und dann sagt sie, und jetzt gucken mich die Leute an und sagen, das kann man ja gar nicht bezahlen. Dann sagt sie, aber wisst ihr, wie viel Aufwand es ist, Hartz IVler zu betreuen, die Jobcenter, all das Ganze. Sie sagt, eigentlich möchte der Mensch arbeiten. Und wenn er einen Grundsockel hätte und sich nicht überlegen muss, was muss ich jetzt machen, sondern wozu hätte ich Lust? Da würden kreative Sachen entstehen, weil der Mensch will eigentlich arbeiten. Ich fand einen interessanten Gedanken. Die Frage ist, warum arbeiten wir? Und jetzt sagst du mir, weil ich von irgendetwas runterbeißen muss. Die Männer, also wobei kann ja heute moderne Familie noch andersrum sein. Ich habe Familie und die will mit ihren Bedürfnissen versorgt werden. Wusstet ihr, dass Arbeit ein Teil der Schöpfungsordnung ist? Gott hat dem Menschen die Arbeit vor dem Sündenfall gegeben und nicht danach. Und deswegen ist es auch umso tragischer, wenn Menschen ihre Arbeit verlieren, weil viele verlieren dadurch ja auch ihren Wert oder ihre gefühlte Daseinsberechtigung. Warum arbeitest du? Du sagst, ja, Haus, Lebensmittel, Kleider, Auto, wenn ein bisschen was übrig bleibt, Urlaubsreisen. Ist das unsere Motivation? Wie ist es bei euch? Wie ist es bei mir? Und ich kann euch sagen, ja, bei den Menschen da draußen, die Gott nicht kennen, ist das die Motivation. Aber soll das die Motivation von uns Christen sein? Wir wechseln jetzt das Evangelium und gehen in Matthäus 6, ab Vers 24, ist die Bergpredigt. Und hier setzt Jesus nochmal an und sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an den einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr esst und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Wir überspringen jetzt und gehen in Vers 31. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allem trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, was ihr all dessen bedürft. Das ist die Motivation von Heiden. Ist das auch unsere Motivation? Dann ist unsere Gesinnung eine heidnische Gesinnung, wenn es nur das Arbeiten, das Stillen von materiellen Bedürfnissen ist, wenn Arbeiten nur das Stillen von eigenem Ego ist. Ich möchte ja sogar der Bestimmer sein, ich möchte verantworten, ich möchte gestalten, ich möchte groß rauskommen. Ist das die Motivation? Ich sage euch, nicht ich, sondern die Bibel, nach dem allem trachten die Heiden. Heiden sind Menschen, die Gott nicht kennen. Unsere Motivation sollte sein, und in Vers 33 ist es beschrieben, aber häufig falsch interpretiert und zitiert und nicht in diesem Zusammenhang, weil hier heißt es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Und diesen Satz allein genommen wurde schon so oft argumentiert, wo Menschen ihre beruflichen Perspektiven an den Nagel gehängt haben, gesagt haben, ich gehe in die Mission, da steht's doch. Ich mache einen auf Pastor, ich gehe auf Bibelschule oder sonst irgendwie. Und sie argumentieren mit diesem Vers. Leute, das ist falsch. Diese Vers rechtfertigt nicht eine, ich nenne es jetzt mal, Flucht aus dem Alltag. Als ich mit Heaven's Gates unterwegs war, mit meiner Frau, gab es immer wieder auch Leute, einer kam also total fasziniert zu uns und er sagt, boah, was ihr da tut, der Dienst, und ihr reist da in die Gemeinden und jetzt bringt uns das Theaterstück bei und dann darfst du sehen, wie sich so viele Menschen für Jesus entscheiden und so weiter. Und dann hatte der eine gesagt, hey, ich habe so einen Frust auf meiner Arbeit und eigentlich geht es da nicht vorwärts und so. Ich würde es am liebsten alles hinter mir lassen, könnte ich nicht auch Heaven's Gates machen. Und ich so, nee, lass mal stecken. Ich glaube, für dich wäre es ganz gut, du bleibst noch in deinem Job. Ich glaube, du hast da noch eine Lektion zu lernen. Wir können nicht den Job hinter uns lassen und denken, Reich Gottes ist ja ich trachte jetzt nach dem Reich Gottes. Ich kümmere mich jetzt nicht mehr um den Broterwerb, nicht mehr um die Ernährung. Das soll unsere Motivation sein, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Aber wie stellst du dir das vor? Soll ich denn in meiner Firma ständig, und hier kommt nämlich der Aspekt, deswegen gehen wir arbeiten. Deswegen lernen wir in der Schule unser Handwerkszeug, unsere Begabung zu entfalten, machen eine Ausbildung, ein Studium oder wenn wir oder sind freiberuflich unterwegs, weil wir gerufen sind, im Job nach dem Reich Gottes zu trachten. Und wie sieht es aus? Soll ich denn in meiner Firma ständig Traktate hineinschleppen und sie alle missionieren? Natürlich nicht, weil wäre Josef nur einer gewesen, der geredet hätte, hätte wahrscheinlich sein Boss nichts ihm gesagt, ich sehe, dass dir alles gelingt. Das war nicht mit Reden getan, das war mit Machen. Mach's, schaff was, würden die Schwaben sagen. Tu was und nicht, ja, ich bin Christ und das ist nicht meine Berufung. Klar ist es genial, wenn wir unser Zeugnis weitergeben können. Es geht hier aber um die Motivation für die Arbeit selbst. Ich habe eine Geschichte gehört von einem Elektriker, der hat frisch bei einem Chef angefangen, muss ungefähr 19, 20 gewesen sein und er war gut ausgebildet und hochmotiviert. Und er sagte sich, ich möchte echt Zeugnis für Jesus sein und ich werde meine Arbeit gewissenhaft machen. Und nach ungefähr 1, 2 Wochen wurde er von seinem Chef reinzitiert und dann hat er gesagt, ey Junge, deine Kollegen sind schon in so einem großen Mehrfamilienhaus, die sind schon viel weiter mit dem Verkabeln, Verdrahten von den ganzen Leitungen. Du bist ungefähr ein Drittel langsamer wie die. Was ist denn los? Du bist nicht wirtschaftlich für mich. Und er sagte, das verstehe ich gar nicht. Also ich arbeite wirklich hart und ich gerade auch dort, wo ich jetzt mit dem ganzen Unterputzen, vor allem auch was unter dem Boden ist, nachdem dann da das weiter versiegelt wird und neuer Bodenbelag drauf. Ich wollte das echt gewissenhaft machen, dass da nicht irgendwo eine Brandgefahr entsteht. Und sein Chef sagte zu ihm, wer guckt denn schon unter den Boden? Du musst schnell sein. Und dann hat er wohl ganz aus der Pistole geschossen zu ihm gesagt, mein Gott guckt unter den Boden. Und vor dem bin ich verantwortlich und ich möchte das gewissenhaft machen. Der Chef hatte da kein Interesse und hat ihn wohl gekündigt, aber der hat dann woanders einen Job gefunden. Bin ich nur da? Er hätte ja sagen, okay, dann mache ich so, wie du willst, auf die Gefahr hin, dass es gefährlich wird oder gewissenhaft. Ist das, wo ich bin, nur mein Broterwerb oder bin ich da, wo ich bin, Reich Gottes Bauer? Oder die Christin hatte mal beim Alpha-Kurs so eine Geschichte erzählt, wo sie beim Schneider angefangen hat, dass sie dann recht schnell zu den Chefs gesagt hat, Leute, das ist gleich von vornherein klar ist, ich lüge für euch nicht am Telefon, gell? So ungefähr hast du es gesagt. Nur, dass es klar ist. Ich werde nicht sagen, mein Chef ist in einer Besprechung oder ist schon unterwegs. Ich mache das nicht. So Ähnliches hat ein Mann in England auch erlebt, der bei einem großen Kaufhaus angestellt war. Und sein Chef war sehr empört, wie, du lügst nicht für mich am Telefon. Er sagte, ja, wenn ich andere belüge in ihrem Namen, kann ich auch sie belügen. Und auf einmal war das einer der geschätztesten Männer. Und von Christin weiß ich auch, dass sie dort in der Firma, dass sie sagt, ich vertraue dir alles an, weil ich weiß, ich kann mich auf dich verlassen. Reich Gottes. Nach Gottes Gerechtigkeit trachten. Gott will mir Gerechtigkeit beibringen. Das kann ich vor allem und nur in der Arbeit lernen. Gott will mir Ehrlichkeit beibringen. Wisst ihr, diese, wie sagen wir so salopp zu Geld, neutrale Tauschware. ist ja ein Stück weit, also Geld ist ja irgendwie immer nur fiktiv, ist ja eigentlich Spielgeld. Also jemand sagt, das ist ab jetzt wert. Also das mache ich, wenn ich Monopoly mit meinen Kindern spielen würde, sage ich auch, jetzt zählt das als der Wert und wenn du zu wenig hast, dann musst du Schulden bei der Bank machen und so weiter. Ich zahle dir das nicht einfach aus. Aber mit Geld wirtschaften und haushalten ist eine geniale Übung für das Eigentliche. Deswegen ist es ja auch so wichtig, mit Kindern auch Spiele zu spielen, wo es um Steine geht, um Erwirtschaften, wie Siedler und so weiter. Das ist zwar nur ein Spiel, aber es spiegelt ein Stück weit die Realität wider. So laufen nun mal die Geschäftsgepflogenheiten. So funktioniert Leben und Handeln und Wirtschaften und Aufpassen. Und Jesus sagt hier selber in Matthäus, wo sagt das denn? Nee, er sagt es in Lukas. So. Genau. Vers 11, Lukas 16, Vers 11. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und Vers 12, wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Das ist doch ein interessanter Aspekt. Gott will uns so viel anvertrauen, was uns zusteht an Verheißung, an Gaben, an Vollmachten, an, dass wir nicht nur irgendwo Dienstanweiser sind, sondern in Anführungsstriche herrschen sollen in dieser Welt. Aber wenn wir das mit den Finanzen und auf der Arbeit nicht hinkriegen, wie soll er uns dann das anvertrauen, was eigentlich Wert hat und zählt? Und Josef musste das, hat hier quasi eine Lektion lernen müssen und offensichtlich hat er die auch ganz schnell ergriffen und aufgegriffen. Und das soll uns Mut machen. Gott will mir Ehrlichkeit beibringen. Trachtet nach dem Reich Gottes. Das bedeutet Gottes aktive Regierung in meinem Leben. Josef hätte aber auch eine Haltung haben können und sagen, wäre mein Chef Christ und fleißig und gerecht, würde ich mich gerne einbringen. Kennen wir das? Also ich hatte ja einen Vorgesetzten, dem kam ich, das war mein direkter Vorgesetzter, mit dem kam ich echt nicht zurecht. Ich hatte keine gute Meinung von ihm. Ich wusste, er war schon geschieden. Er sah auch noch woanders für einen sogenannten Alimente bezahlen musste. Und dass er eigentlich morgens, wenn er kam, echt nach Alkohol gestunken hat und teilweise, obwohl es nicht erlaubt war, noch für eine andere Unternehmen LKW gefahren ist und dann auch nachts und dann ohne Schlaf wieder unser Vorgesetzter war. Und ich dachte mir, ich als Christ muss doch so einem Depp nicht hörig sein. Und das habe ich ihn auch echt spüren lassen. Und zwischen uns gab es immer Knatsch, bis ich auf einmal die Lektion begriffen hatte und gemerkt habe, so funktioniert das hier aber nicht. Wie oft höre ich auch von Menschen, gerade auch in Ehen, Frauen, die natürlich sagen, ich leide unter meinem Mann, aber solange der nicht ein gottehrwürdiges Leben führt, fühle ich mich ihm gegenüber geeignet, verpflichtet. Also das steht hier dann nirgends. Auch ihr Männer, nur weil euer Chef ein Depp ist, hat das nichts damit zu sagen, dass wir dem nicht gehorsam sein sollen. Wir werden, und das hört sich natürlich toll an, wer mein Chef Christ und fleißig und gerecht würde ich mich einbringen. Aber einem Gottlosen mit so einem arroganten Großgehabe, der nur arbeiten lässt, der sich aufführt wie der Pascha, für den mache ich nicht mehr als irgendwie notwendig. Das kommt in frommen Kreisen auch gut vor. Gott hier würde, glaube ich, darauf verzichten. Gott hier würde ich, glaube ich, darauf verzichten, nach deinem Reich zu trachten, sondern nur einen Job für Essen, Trinken und Wohnen zu machen. Geht das? Ja, das geht sicher, aber das wäre echt heidnisch. Vers 33 sagt also in Matthäus 6, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen. Und hier ist die Verheißung, der Zufall Gottes. Es gab mal, als ich so junger Kerl war und Michael Jackson ja noch lebte und Musik machte, gab es diesen Song Billie Jean. So richtig weiß ich nicht, um was es in dem Lied ging und geht, aber das Musikvideo fand ich toll, weil er ist da durch so eine, irgendwo in einem Raum gelaufen und überall, wo er drauf gestanden ist, sind die Platten erleuchtet. Und er ist, wo er war, war es erleuchtet. Und dann dachte ich mir so, genau das ist es. Wenn uns bewusst ist, wir als Kinder Gottes sind gerufen in der Schule, am Arbeitsplatz, in der Ausbildung, auch vielleicht bei unseren Eltern, nach Reich Gottes zu trachten, dann bedeutet es, dort wo ich als Christ meinen Fuß hinstelle, da ist Reich Gottes. Und bin ich der richtige Repräsentant, der jetzt hier das auch signalisiert? Oder habe ich mich reduziert und sage, das ist nur ein Job, Essen, Trinken, Wohnen. Das muss bezahlt werden und alles andere ist mir egal. Ich mache uns Mut, dass wir uns nicht nach heidnischen Gebräuchen ausstrecken, sondern dass wir mit einer Reich-Gottes-Mentalität in unseren Job gehen. Und dann kann es sicher passieren, dass wir in Aufgaben hineingerufen werden, von denen wir noch nicht mal zu träumen gewagt haben, weil Gott sieht, dass wir da treu sind. Und weil wir mit, was das Finanzielle angeht, so geübt waren, dass er uns anderes anvertrauen kann. Aber Gottes Maßstäbe von Erfolg sind nicht mit unseren Maßstäben vergleichbar. Ich glaube nicht, dass es jetzt darum geht, dass wir auf einmal andere Dinge verwalten dürfen, die mehr Geld und Finanzen mit sich bringen und wir umso schöneres Leben leben dürfen, sondern Gottes Maßstab ist, wie hatte ich gerade gestern auch im Gespräch gehabt, vorgestern, ich möchte, genau, am Freitag habe ich gesagt, es ging darum, eine Pastorenstelle, die vakant ist und so, und hat ein evangelischer Pfarrer gesagt, red da mit mir. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du, das willst du gar nicht wissen, weil das Gehalt eines freikirchlichen Pastors reicht nicht an das eines evangelischen Pfarrers heran. Und dann mussten wir ein bisschen schmunzeln und so, und dann war es so drum, ja, und warum machst du den Job? Und ich gesagt, ja, ich mache den wegen dem Lohn. Weil mein Lohn im Himmel soll mal groß sein. Ich will nämlich, dass am Ende ich einen großen Lohn bekomme, nämlich viele Menschen, die ich aus der Schar der weiß gekleideten Menschen herauspicken kann und sagen kann, dort hatte ich eine Begegnung und ich habe die nie davon abgehalten, an Jesus zu glauben, also denken, wenn das Christen sind, so wie der, dann muss ich nichts damit zu tun haben, sondern ich habe sie mit meiner Art und Haltung angereizt, auch Jesus nachzufolgen, ganze Sache zu machen. Und ich glaube, da bin ich echt noch ganz weit am Anfang und ich möchte die Lektion auch lernen. Treu sein im Kleinen und, wie es in Vers 33 heißt, zuerst nach dem Reich Gottes trachten und nach seiner Gerechtigkeit. Ich möchte beten. Jesus, Vielleicht ist es echt eine interessante oder komische Predigt gewesen, für wenn ich noch gar nicht in einer Beziehung mit dir bin. Und vielleicht sitzen heute Morgen hier Menschen, die sich noch gar nie darüber Gedanken gemacht haben, was bedeutet es denn eigentlich, Christ zu sein. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für unsere Schuld gestorben bist und dass wir durch dich ewiges Leben erringen dürfen, indem wir aussprechen, dass wir an dich glauben, dass wir erkennen, dass wir Fehler gemacht haben, dich um Vergebung unserer Schuld bitten und dich bitten, uns ein neues Leben zu schenken. Und dass das ganze Geheimnis ist, um als Mitglied ins Reich Gottes hineingenommen zu werden. Jesus, und all die Menschen, die sich sagen, auch heute Morgen, das ist ein Aspekt, den habe ich so noch nie wahrgenommen für meine Nachbarschaft, für mein berufliches Umfeld, für mein schulisches Umfeld, dass ich in einer Reich-Gottes-Mentalität unterwegs sein darf. Und es hier nicht nur darum geht, es ist halt ein Job und ich kann meine Familie ernähren oder mir Sachen gönnen, sondern ich bin in Reich-Gottes-Mentalität. Und ich werde zuerst schauen, dass den Menschen auffällt, dass du Gott mit mir bist, dann glaube ich, dann können wir unseren Nächsten, unser Umfeld echt mit der Liebe Jesu bekannt machen. Jesus, ich bete echt, dass wir am Ende unserer Tage sagen können, wenn wir auf die Schar der Erretteten blicken, da sind so viele, vielleicht von denen ich noch nicht mal weiß, in denen ich Segensspuren hinterlassen habe, als dein Kind, und die ich mit an ermutigen konnte, auch dir nachzufolgen. Ich danke dir für deinen Segen. Ich danke dir, dass du uns dazu rufst und ausrüstest, dass wir als deine Kinder ganze Sache mit dir machen. Nicht nur Sonntagmorgens, sondern am Montag, am Dienstag, am Mittwoch. Hilf uns auch, ungerechten, hartherzigen, arroganten Vorgesetzten gegenüber ehrlich, aufrichtig, loyal und dienend zu sein und sie nicht abzuurteilen, nur weil sie dich nicht kennen und ihr Herz scheinbar böse ist. Du liebst sie und du kennst sie. In Jesu Namen. Amen.